als Einleitung für die Diskussion und möchte ich vielleicht ein paar Worte sagen. Wir haben in den letzten 4 Statements und Vorträgen doch klar gesehen, wie divers einfach jetzt die Sicht ist, die Wissenschaft bringt, das in verschiedenen Gebieten, so divers wie die Gesellschaft selbst und wie die Pandemie selbst und das Problem, das wir sozusagen gemeinsam lösen wollen. Für die Diskussion möchte ich vielleicht ein paar Fragen hervorheben, die wir uns auch vorher schon ein bisschen angelegt haben. Was können wir aus diesen verschiedenen Blickweisen lernen? Wie können wir diese kommunizieren? Und ich fand die Gegenüberstellung zwischen Information und Expertise sehr treffend dabei, die gefallen ist. Wonach setzt die Gesellschaft nun dann wirklich die Maßnahmen? Das ist der Wertestreit. Was sind uns welche Werte? Was ist uns welche Sache wert, sozusagen, als Gesellschaft? Unter anderem etwas, das ich jetzt, wenn ich in den letzten paar Tagen die Blogs gelesen habe, die in den verschiedensten Zeitungen und News Agencies nach Berichterstattung über Covid waren, kam immer sozusagen die Gegenüberstellung der individuellen Kosten, ich darf jetzt kein Bier trinken gehen, zu der Gesellschaft oder ich werde krank, ja, im Vergleich zur gesellschaftlichen Freiheit. Und wie gesagt, diese Fragen haben wir gesehen, das sind sicherlich welche, die wir nicht alleine lösen können, die keine der Wissenschaften alleine lösen kann und die es auch nie ohne Widersprüche zu lösen geben wird. Und ich möchte vielleicht jetzt einfach anfangen, das erste Mal die Frau Briesemann, dass Sie, die Sie ja bald verlassen müssen, weil Sie den nächsten Vortrag halten, ein Kolloquiumsvortrag, einfach ein paar Worte oder Sichtweise aus Ihrer Sicht zu dem Symposium und was die Wissenschaften jetzt wirklich leisten können und wie man da zu Konsens kommen kann und wie man für eine Gesellschaft sozusagen die Maßnahmen setzen kann oder wie man das kommunizieren kann, einfach vielleicht sagen, und ich würde sagen, am besten, Sie fangen an, weil Sie relativ bald weg müssen und das noch einmal in erster Möglichkeit ein Statement zu geben und darauf zu reagieren.
Ich sehe in dem Diskurs, glaube ich, eine Sache, die mir persönlich immer sehr wichtig ist und manchmal auch sehr aufstößt. Es geht ja, wurde vorgeschlagen, dass wir einen Corona-Pandemierat haben sollten. Das hat mir in Deutschland auch sehr gefehlt, muss ich sagen, dass wir dort eine Gruppe haben, die sich interdisziplinär und aber auch gemeinsam dann äußert. Denn dieses Zusammenbringen von vielen Fragen, und es stand eben auch im Chat, wie ist unser Lancet-Paper zum Beispiel zustande gekommen, durch viel Diskussion im Hintergrund, nicht durch, wir unterschreiben etwas, was schon vorgefertigt ist. Das ist extrem lehrreich, das hilft, die verschiedenen Disziplinen miteinander abzugleichen und zumindest den ersten Schritt in die Richtung zu machen, was die Güterabwägung, die am Ende ja die Politik machen muss, besser vorbereitet. Was mir dort immer extrem wichtig ist, ist eigentlich dieser folgende und wirklich eine Punkt. Es gibt einen gewissen Stand des Wissens, wie zum Beispiel die Infektionssterbewahrscheinlichkeit nach Alter. Das ist eine Zahl, die kannten wir am Anfang der Pandemie nicht gut. Wir wussten nicht, ist die Wahrscheinlichkeit an Covid zu versterben 1%, 10%, 0,1%, ist es wie eine Grippe oder ist es tödlicher als eine Grippe, um diesen Vergleich wieder zu nennen. Und die Paper, die dazu rausgekommen sind, die sind über den Sommer entstanden und im Herbst etwa publiziert worden. Seither weiß man relativ genau, was die Infektionssterbewahrscheinlichkeit nach Alter ist. Seither weiß man relativ gut, warum in einer älteren Gesellschaft oder, das hatten wir in Deutschland zum Beispiel, warum wir so viele Sterbefälle pro detektierten Fall haben. In Deutschland im Winter lag es daran, dass ganz viele Infektionen in Alten- und Pflegeheimen grassiert sind. Dort ist die Sterblichkeit eben viel höher. Wenn man also die Fallzahlen, die Sterbezahlen in Deutschland vergleicht mit denen von anderen Ländern, da war dieses Verhältnis relativ hoch. Das lag sehr deutlich an der Altersverteilung. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ich komme immer noch zu diesem einen Punkt. Mir ist es wichtig, dass der aktuelle Stand des Wissens mit einbezogen wird. Und in einem Teil der öffentlichen Debatte findet man immer wieder Stand des Wissens, entweder der veraltet ist oder zumindest sehr am Rande dessen ist, was man für plausibel hält in den Wissenschaften. Und ich denke, da gibt es eben wirklich diese graduellen Unterschiede zwischen Dingen, die mathematisch bewiesen sind und anderen, die eher weniger gut zeigbar sind. Also wie leicht fällt es Menschen vielleicht, sich an Regeln zu halten? Wie groß ist die Ungleichheit? Die sind Aussagen, die natürlich mit mehr Unsicherheit verbunden sind. Aber eben das Wissen und die Unsicherheit um das Wissen erstmal festzustellen und auf Basis dieses Wissens dann zu sagen, okay, was sind die Optionen, was sind die Unsicherheiten, was sind die Möglichkeiten, das ist mir wichtig. Und im öffentlichen Diskurs hatte ich manchmal den Eindruck, dass Diskussionen hätten vermieden werden können, wenn der Stand des Wissens, und zwar des Wissens, wo wir uns relativ sicher sind, wenn der besser bekannt gewesen wäre. Und ein solcher Pandemierat würde in meiner Idealvorstellung den Stand des Wissens gemeinsam zusammenbringen, den Stand des Wissens über Impfstoff, Krankheitsverläufe, Ausbreitungsdynamik, aber selbstverständlich auch die anderen Disziplinen, Bildung, Soziologie, Wirtschaft etc. Und den Stand des Wissens erst sammeln und dann darauf aufbauend mögliche Herleitungen machen. Und genau das hat mir immer mal wieder in dem öffentlichen Diskurs gefehlt. Insofern möchte ich da diesen, oder versuche ich immer wieder als Physikerin klarzumachen, es gibt Dinge, bei denen sind wir uns ziemlich sicher, da können wir die Unsicherheit recht gut angeben. Auch die Inzidenz ist ja so eine Sache, wie gut bildet die Inzidenz das Infektionsgeschehen ab? Ist ja nicht die Frage, ist das schlecht oder ist es gut, sondern die Frage ist, wo sind die Unsicherheiten, wie groß sind sie und spielen diese Unsicherheiten für die Frage, die ich mir stelle, zum Beispiel die Vorhersage der Krankenhausbelastung in den nächsten 4 Wochen, wie groß spielen die da, wie groß ist der Effekt darauf? Das ist zum Beispiel etwas, was wir gut ausrechnen können. Ich denke, das ist ein Punkt für heute. Es tut mir total leid, dass ich diese Diskussion, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, so frühzeitig verlassen muss. Man kann nicht alles in dieser Pandemie leisten.
Okay, danke vielmals, dass Sie trotzdem trotz Ihres engen Zeitplans Zeit gefunden haben, uns da rein zu quetschen. Ich weiß, es war schwierig. Und danke auch, dass Sie im Chat die Fragen schon beantwortet haben, die an Sie gestellt wurden, habe ich gesehen. Also wunderbar und viel Erfolg beim weiteren Vortrag später. Danke. Gibt es Fragen aus den Zuschauerreihen? Es gibt. Präsident, schon. Dann gebe ich Ihnen das Mikrofon.
Ich möchte nicht der Erste sein, der eine Frage stellt. Also, ich stelle meine Frage jetzt hier als Anton Zeilinger. Das hat mit meiner Funktion in der Akademie nichts zu tun. Also, was mich sozusagen an dieser. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, immer wieder bei diesen Diskussionen, wenn wir also sagen, dass die Wissenschaft hier zuständig wäre, Klarheit zu sorgen, und wenn wir auch angeben, wie wir es gerade gehört haben, eine gewisse Unsicherheit, einen Messfehler und so weiter, dann habe ich 2 wesentliche Fragen. Das eine ist, wenn ich über Messfehler spreche, dann betrifft es nur quantitative Aspekte. Es kann nicht qualitative Aspekte treffen. Also wenn ich jetzt eine Gesellschaft habe, die sagt, mir sind gewisse religiöse Aspekte sehr viel wichtiger als die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe angesteckt wird oder nicht, kann ich darüber eigentlich als Wissenschaft nichts mehr sagen. Da wär sozusagen für mich auch in dem Zusammenhang ein Punkt, den Sie gesagt haben, nämlich dass, worauf soll sich die Politik sonst stützen als die Wissenschaft? Das ist nicht Konsens in allen Gesellschaften. Den Eindruck habe ich schon, also wenn ich mir das weltweit ansehe, zum Beispiel die Frage der Religionsfreiheit, wie hoch ist die mit anderen Rechten, die Abwägung der Rechte untereinander. Ich würde behaupten, solche Abwägungen gab es nicht. Und wenn, dann sind sie sehr gesellschaftsspezifisch. Und da sehe ich eigentlich ein Problem, das man eigentlich nicht lösen kann. Ich frage mich zum Beispiel auch, wie dieser Diskurs, der jetzt diskutiert wurde, wie der in China läuft. Weil in China läuft offenkundig ein Diskurs. Vielleicht auf anderen Ebenen, vielleicht nicht mit Bürgerbeteiligungsforen und so weiter. Aber der chinesische Staat kommt auch zu seinen Entscheidungen, und die nicht immer die schlechtesten Entscheidungen sind. Da gibt es offenbar einen Kurs, da gibt es eine Beratung, der Politik durch die Wissenschaft. Wie läuft, wie würde das faszinieren, sozusagen über den Tellerrand der eigenen Gesellschaft hinausschauen. Und wenn ich jetzt die Frage von Bürgerbeteiligungen, diese Mini-Foren mir ansehe, dann habe ich ja wieder auch in unserer Gesellschaft nur ein gewisses Segment der Bevölkerung, das ich damit sozusagen einfangen kann. Ein sehr signifikantes Segment, Menschen werden sie nicht dazu bringen, dass sie da kommen. Und dann hebt sie genau dieselbe Frage, die wir auch in der Demokratie haben. Nämlich, wenn ich mir jetzt ansehe, die letzten Wahlen in Frankreich mit 27% Wahlbeteiligung, wie weit ist das noch repräsentativ? Oder die Abstimmung in der Schweiz und so weiter. Ich glaube, das sind Grundfragen, die ich gerne stellen würde, wie man das verhandelt. Nicht? So scheint mir nicht einfach zu sein.
Ja, Herr Zerlin, die undankbare Aufgabe, gleich zum Mikrofon zu greifen, weil ich mich angesprochen fühle. Aber das sind natürlich irrsinnig schwierige Fragen, die Sie aufwerfen. Das sind natürlich die Fundamentalfragen. Im Endeffekt sagen Sie ja, die Wissenschaft ist natürlich zuständig für Wissensfragen. Da kann es auch um Nichtwissen gehen, da kann es auch um Uneindeutigkeiten gehen, Messfehler und so weiter. Das kann man alles reflektieren, diskutieren. Aber was ist mit diesen normativen Fragen? Was fangen wir da eigentlich an? Und da sind wir gewissermaßen mit unserem Latein schnell am Ende, aber vielleicht doch nicht ganz so schnell, wie wir dann aus so einer genuinen wissenschaftlichen Perspektive glauben, weil wenn wir jetzt über sowas reden wie diesen interdisziplinären Pandemierat, dann haben wir eigentlich im Hintergrund schon ein Modell für so einen Dialog, der wird nämlich schon lang geführt in den nationalen Ethikräten. Vor 20 Jahren haben wir diese biotechnologischen Debatten gehabt, da ging es um das Klonen, Präimplantationsdiagnostik, Stammzellforschung, erinnern sich, wir sind hier auch in der Ärztegesellschaft, darf man daran erinnern. Das waren ja riesige, hitzig geführte Kontroversen und damals war die Politik relativ schlau, die hat darauf reagiert mit der Einrichtung von nationalen Ethikräten, also Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt in Österreich, die Schweiz haben eine Kommission eingesetzt, in Deutschland auch den Deutschen Ethikrat. Und der Hintergrund der Überlegung war, dass man auch über normative Fragen zumindest rational diskutieren kann. Das war die grundsätzliche Idee. Das war sozusagen so eine habermasianische Idee. Man kann zwar in normativen Fragen nie zu der sozusagen konsensuellen, wissenschaftlich überlegenen Position kommen, aber man wird zumindest im Dialog unter Anwesenden, und ich hoffe, Barbara Preinzer kann das bestätigen, als langjähriges Mitglied der Bioethikkommission, man wird zumindest gezwungen, für die eigene Position rationale Gründe geltend zu machen und man wird gezwungen, im Endeffekt spirituell oder religiös motivierte Argumentationen auf eine säkulare Weise reformulieren zu müssen, damit die anschlussfähig wird in einem größeren Kreis. Und da hat man, glaube ich, sehr gute Ergebnisse erzielt, auch sehr überlegte Stellungnahmen hat man da gefunden. Und diese Stellungnahmen haben sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass sie immer unterschiedliche Optionen aufgemacht haben. Also anders als jetzt in der Pandemie oder in diesen Papieren, die auch Viola Prisemann angesprochen hat, die ja sehr konsensuell im Endeffekt als Appell an die Politik formuliert waren, hat man in diesen Ethikräten nie eine konsensuelle Position formuliert, sondern man hat immer gesagt, wenn dann. Wenn ihr das wollt, müsst ihr das machen und so weiter und so weiter. Und gab es immer 3 oder 4 Optionen innerhalb einer Stellungnahme zu einem bestimmten Thema. Auf der Grundlage natürlich entsprechenden wissenschaftlichen Sachstandes. Das ist der Punkt, der auch Viola Prisemann stark gemacht hat, ist ja richtig. Natürlich braucht man einen entsprechenden wissenschaftlichen Sachstand, das ist die Grundlage und dann geht die Diskussion los. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass man die eigenen normativen Prämissen offenlegt und dass man die mit rationalen Argumenten unterfüttert und nicht so tut, vor allen Dingen, als wäre die eigene Position sozusagen die einzig denkbare. Und das vermisst man vielleicht ein bisschen, oder wir haben das vielleicht ein bisschen vermisst in der Corona-Debatte, wo eben immer sehr scharf formulierte Positionspapiere gekommen sind. Da gab es dann die eine Expertenallianz, die hat gesagt, jetzt müssen wir mehr öffnen, dann kam die andere wieder, hat gesagt, Obacht, ihr müsst aufpassen, aber es wurde nie zu einem fruchtbaren Dialog. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir hier so ein bisschen herumlaborieren, für meine Begriffe.
Oder? Ich glaube, wir dürfen die Mikrofone nicht teilen. Genauso wie du gesagt hast, ist es wichtig festzuhalten, dass man natürlich über normative Positionen auch systematisch nachdenken kann und dass das innerhalb der kollektiven Willensbildung wichtig ist, wie zum Beispiel in Ethikreden. Aber natürlich könnte man auch über normative Positionen wissenschaftlich etwas sagen. Also gerade im Deutsch, also in der deutschsprachigen Tradition, wo man Wissenschaft und nicht Sciences hat, man kann rechtswissenschaftlich darüber etwas sagen, man kann politikwissenschaftlich darüber etwas sagen, wie auch bestimmte normative Positionen verteilt sind, wie sie sich zueinander verhalten. Also ich glaube, das Wichtige ist, so wie du auch gesagt hast, einerseits die Ausgangspositionen, die Referenzpunkte explizit zu machen, aber das ist ja auch Aufgabe der Wissenschaft. Also gerade wenn man auch Diskursanalysen sich ansieht, das ist das, was wissenschaftliche Diskursanalysen tun, das ist, dass sie die Landschaft der normativen Positionen sozusagen darstellen und das ist als Hilfsmittel für die Politik und auch für andere Bereiche der Wissenschaft, glaube ich, sehr wichtig. Die China-Frage finde ich total interessant und ich habe nur... Also ich möchte auch nicht viel dazu sagen, außer dass es eine super interessante Frage ist, weil ich da nur sehr punktuell höre von Kolleginnen und Kollegen. Mein Eindruck ist, dass der Unterschied nicht auf der höchsten Ebene der Politikberatung stattfindet, sondern sehr viel kommunal. Und auch in Brasilien zum Beispiel, also da meine Kollegin Dominique Pihak und andere am King's College arbeiten dazu, da gibt es einfach viele Community Workers, die gehen von Tür zu Tür und reden mit den Leuten und versuchen, Missinformationen entgegenzuhalten. Also ich glaube, viele von uns machen den Fehler, dass wir da sehr häufig von der hohen Wissenschaft und der hohen Politik, dass wir dort denken und dort versuchen, die Stellschrauben zu drehen und sehr viel passiert on the ground, at the coalface. Und das ist eine Ebene, die wir uns wahrscheinlich auch, die wir alle stärker in den Blick nehmen müssen an dieser an der Stelle der Position der Politikgestaltung.
Vielleicht kann ich das kurz auffassen. Du hast auch in deinem Vortrag von der Schwierigkeit oder der Frage, wie frei ist die Wissenschaft, wenn sie auch philanthropisch zum Beispiel gesponsert wird. Florian, vielleicht kann ich dich fragen. Du hast Missinformation schon angesprochen. Du arbeitest an einem Institut, das das ICANN School of Medicine ist. ICANN ist einer der prominentesten Sponsoren von Donald Trump, soviel ich weiß. Wir haben ja nicht wahnsinnig viel Philanthropismus in Österreich, aber vielleicht kannst du da einen Moment Stellung beziehen oder was sagen. Ist da irgendein Einfluss? Ist das, beeinflusst das die Forschung, die Informationsweitergabe, ähnliches?
Ja, also da muss ich sagen, da hat es eigentlich überhaupt keine Beeinflussung gegeben, auch nicht von der Regierungsseite. Also der Großteil der Forschung hier wird ja eigentlich von den National Institutes of Health gefördert, die ja der Regierung untersteht, ne? Und auch da hat es keinen Druck auf Forschende gegeben. Also wir haben die eine Geschichte gehabt mit dem Peter Daschak von der EcoHealth Alliance. Da ist ein Grant aufgehoben worden durch die Trump-Regierung. Das ist eigentlich der einzige Fall, der mir bekannt ist. Und soweit ich das da gesehen habe, hat es zumindest politisch keine Einflussnahme auf die Forschung gegeben. Natürlich ist man als Forscher angegriffen worden, wenn man Dinge gesagt hat, die gewissen politischen Richtungen nicht gefallen haben. Aber ich habe das jetzt nicht so empfunden, als dass irgendjemand unsere Forschung beeinflusst hätte. Ich würde aber gern zu der Geschichte mit China noch etwas sagen. Also wie gesagt, ich bin ja da allein, ich habe da politikwissenschaftlich überhaupt keinen Einblick. Aber was mir vorkommt, wenn man sich anschaut, vor allem früh in der Pandemie, die Länder, wo es gut geklappt hat, da waren Länder dabei wie China, die wirklich die Pandemie im Land gestoppt haben und die absolut keine Demokratie sind. Und dann waren Länder dabei wie Neuseeland, wo man von einer extrem liberalen Demokratie reden. Und irgendwie ist das wie ein roter Faden, kommt mir vor, in Ländern, wo die Bevölkerung mitspielt, entweder weil sie den Regierungen vertrauen oder weil sie dazu gezwungen werden, hat es gut geklappt mit der Bekämpfung der Pandemie. Überall dort, wo eben das Vertrauen in die Regierung nicht so groß war, schaut es eigentlich schlechter aus. Das ist sowas, was ich beobachtet habe. Ob das jetzt quantitativ wirklich so ist, wenn man jetzt weltweit alle Staaten durchgeht, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Muster, das mir aufgefallen ist.
Ja, ganz offensichtlich. Was mir auch aufgefallen ist, ist in deiner Präsentation, Barbara, ist die, das hätte man, natürlich weiß ich, dass das hier quasi mehr linke Leute eher der Wissenschaft glauben als, sagen wir, rechts- oder populistischere, politisch eingestellte Menschen. Was mich aber verwundert hat, ist das Prozent des Glaubens in die Wissenschaft in Frankreich, 35, völlig egal ist, ob links oder rechts, das scheint dort keinen Punkt zu machen. Aber sagen wir, in den USA oder so ist ein hoher Wissenschaftsglaube vorhanden. Wie kann das sein? Frankreich hat eine der besten wissenschaftlichen Institutionen, auch in Pandemieforschung, muss man sagen. Die feiern doch auch ihre Wissenschaftler. Wie erklärst du dir das?
Also da müsste man, und da gibt es eine Vielzahl an Studien, da müsste man sich auch die Formulierung genau ansehen. Also die Grafik, die ich ganz kurz eigentlich nur als Symbolbild gezeigt habe. Hier lautete die Formulierung, wie sehr Menschen darauf vertrauen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das tun, was gut für die Gesellschaft ist. Das heißt, das ist jetzt schon auch etwas anderes, als wenn man gefragt hätte, wie sehr vertrauen Sie darin, dass Wissenschaft solide, objektive Daten produziert. Da wäre es wahrscheinlich etwas anders ausgegangen. Bezüglich Frankreich habe ich keine Fachexpertise, also ich kann nur extrapolieren von anderen Ländern und welche Dynamiken wir dort beobachten können. Es geht sehr stark um dieses Element, das ich auch erwähnt habe in meinem Vortrag, welche Erfahrungen Menschen mit Institutionen gemacht haben. In anderen Bereichen, da geht es zum Beispiel um Einwanderung, um Sozialhilfe, Bildung. Also wenn man hier konsistent schlechte Erfahrungen macht, dann ist das Vertrauen in diese Institutionen auch relativ niedrig. Das hat wenig mit der abstrakten Frage zu tun, wie hochstehend man die Wissenschaft an sich sieht. Aber wie sehr vertraut man selber darin, dass die Wissenschaft sozusagen Gutes im Sinne führt? Und das hat man ja auch das sieht man auch hierzulande bei den Debatten. Viele Menschen, die sich selber als Querdenkerinnen und Querdenker bezeichnen, würden jetzt nicht unbedingt sagen, dass das alles falsch ist. Die würden nur sagen, die führen Böses im Schilde. Die verwenden wissenschaftliche Evidenz, um uns zu unterdrücken. Also das Vertrauen in die Kernprozesse der wissenschaftlichen Evidenzfindung und der Anwendung oder der Interpretation und der Anwendung dann und der Übersetzung in politische Aktionen, in politische Implikationen ist verbunden, aber ist doch auch etwas anderes.
Magst du was sagen, Alex?
Das Pew Research Center, auf das du dich beziehst, macht ja jedes Jahr quasi diese riesige Umfrage, und du hast völlig recht, wenn man die Fragen anders akzentuiert, kommt man sofort zu anderen Ergebnissen. Also die haben zum Beispiel auch gefragt, glauben Sie, dass die Wissenschaft gut funktioniert? Und da sind alle, also 80 oder 90%, die sind davon überzeugt, funktioniert gut. Man weiß aber nicht genau, was die mit gut funktionieren, natürlich, was die Leute darunter verstehen. Also dass die kulturelle Unterschiede, genau, du hast völlig recht, oder also dass die Laborforschung gut funktioniert oder dass die Forscher sich an ethische Standards halten, das weiß man nicht genau. Aber die Leute sind davon überzeugt, das funktioniert gut. Und damals ist es durch die amerikanischen Medien gegangen, diese Untersuchung, da haben die so eine Art Vertrauensindex zusammengebastelt aus einigen dieser Fragen. Und da war dann das Ergebnis, oder es wurde so kommuniziert an die Öffentlichkeit, die US-amerikanische Bevölkerung vertraut der Wissenschaft, also die Wissenschaft ist der zweitgrößte Vertrauensträger in den USA, hinter dem Militär ist der größte und dann die Wissenschaft. Und dann kommt natürlich die Wissenschaft selbst und fängt sofort an, das zu tun, was sie immer tut, sie differenziert. Und dann kommt man zu Ergebnissen, dass man feststellt, naja, das Vertrauen ist zwar da, aber es hängt auch ab von dem Wissenschaftsfeld. Ist man draufgekommen, synthetische Biologie, finden die Leute total spannend, interessant, da sind alle total dafür, aber sie misstrauen der Wissenschaft, wenn es um Gentechnik geht. Weil da bei uns das Genfood nicht und diese ganzen Geschichten kennen wir alle. Also das heißt, ja, es ist unübersichtlich, aber es ist sozusagen nicht von vornherein so, dass quasi kein Vertrauen da wäre oder dass das Vertrauen extrem niedrig wäre. Und ich glaube, auf das hast du ja auch hingewiesen.
Ich glaube, man kann die Länderdaten nicht vergleichen, das hast du jetzt auch gesagt, bei Pew insbesondere, aufgrund dieser Übersetzungsprobleme, die es gibt, auch dass Begriffe was anderes bedeuten. Aber was es ganz gut zeigt, sind die intragesellschaftlichen Polarisierungen. Das zeigt es, glaube ich, ganz gut. Also die, gerade auch die Unterschiede in den liberalen, linken und rechten, konservativen Wählerinnen.
Eine Frage, die passt von Verena Winniwater im Chat. Lange Frage, ich versuche es irgendwie. Also geht an Barbara und Alex vor allem. Sie sagt, dass ein Paper von Funtowicz und Rawetz für die ökologische Ökonomie schon vor vielen Jahren eine quasi Science for the Post-Normal Age ausgerufen haben. Also Post-Normal Science, eine Wissenschaft, die ihre eigene Unsicherheit eingesteht. Das widerspricht dem Wunsch nach Sicherheit, den vor allem Frau Breinsack ja sehr deutlich gemacht hat, der aber auch beim Konsens als Closure von Herrn Bogner deutlich wurde. Wie sehen Sie die Position einer Post-Normal Science, die ihre eigene Unsicherheit thematisiert? Bitte.
Also die Arbeit von Jerry Rawetz und Silvio Funtowicz halte ich für extrem wichtig. Ich also arbeite mit Silvio auch zusammen. Es wird manchmal gerade auch im Öffentlichen, also in den Medien auch falsch verstanden, dass die nämlich sagten, Wissenschaft ist sozusagen relativistisch. Das sagen sie gar nicht, aber sie sagen genau, wie die Kollegin das formuliert hat, dass und wie Viola das auch ausgeführt hat, dass es bestimmte Dinge gibt, die man sicher beweisen und zeigen kann und dass es viele andere Dinge gibt, in Bereiche gibt, in denen unser Wissen erst wächst. Also Unsicherheit ist der Wissenschaft inhärent. Und das sagt eben Post-Normal Science, kommt zusammen mit Gesellschaften, die komplexe Systeme sind, wo man eben Ergebnisse auch nicht vorhersehen kann. Und dessen soll sich Wissenschaft und auch die Politik, die auf der Basis von Wissenschaft Entscheidungen fällt, was ja in der Regel nicht tut, das muss man auch festhalten, gewahr sein. Und das ist unter normalen Umständen, glaube ich, wird nicht so akut zum Problem, wie es jetzt in dieser Krise wurde, in dieser Pandemie wurde, einfach weil das Bedürfnis nach Sicherheit so hoch ist und weil man dann sich unter anderem auch an die Wissenschaft wendet, um dieses Bedürfnis an Sicherheit zu befriedigen. Und das kann die Wissenschaft natürlich auch nicht leisten. Genauso wie man sagen könnte, die Politik kann das nicht leisten. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wo können wir sonst Unsicherheiten reduzieren? Und natürlich wird dieses extrem hohe Maß an Unsicherheit, wenn diese Pandemie mal endet, sich auch wieder von selber reduzieren. Aber ich glaube, es geht ganz wichtig darum, dass man auch ökonomische und soziale Unsicherheiten eben reduziert, um generell dieses Bedürfnis nach Sicherheit oder das Bedürfnis nach Sicherheit auch zu befriedigen.
Ich nehme das weg, sonst bin ich wahrscheinlich nicht verständlich genug. Ich würde gerne noch einmal diesen Gedanken aufgreifen, dieses interdisziplinären Pandemierats und auch dieser Idee der Transdisziplinarität. Mein Name ist Ingrid Zechmeister-Koss, ich arbeite am Österreichischen Institut für Health Technology Assessment und wir befassen uns auch schon länger mit der Frage der partizipativen Gestaltung unserer Prozesse, wo es ja auch um die Einbindung von Patientinnen und so weiter geht. Und in der praktischen Umsetzung tun sich dann immer sehr viele Hürden auf. Und meine Frage wäre jetzt an die Erfahrenen hier, es sind ja jetzt einmal Modelle, die da beschrieben wurden, wie kann man sich das dann vorstellen in der Praxis, wer zum Beispiel nominiert dann die Wissenschaftler, die dann aus den Disziplinen in diesem Beirat sitzen, werden diese Prozesse moderiert, tun das die Wissenschaftler selber oder wird das von außen moderiert, wie schaut es aus, jetzt haben Sie beschrieben, Ethikbeiräte, wo man ja sehr lange Zeit hat, über ein Thema auch zu diskutieren und zu verschiedenen Positionen und Optionen zu kommen. Wie stellt man sich das in diesem Zeitdruck vor? Gibt es da irgendwo Modelle oder praktische Beispiele, an die man sich jetzt einmal annähern könnte? Oder haben Sie da schon auch weitergedacht, wie das jetzt vom Modell dann auch umgesetzt werden könnte.
Ja, Ingrid, schönen Dank für deine Frage. Es geht um das Problem der Beteiligung im Endeffekt, also der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Partizipation. Zunächst einmal, um das vorauszuschicken, der US-amerikanische Politologe Roger Pilke, der hat mal von Tornado-Politik gesprochen. Also bloß damit kein Missverständnis aufkommt. Es gibt Situationen, da ist keine Zeit für Beteiligung. Und der hat so argumentiert, Tornado-Politik heißt, wenn da hinten ein Tornado daherkommt, dann will man wissen, welche Regionen soll ich evakuieren. Also was müssen wir jetzt tun? Da haben wir ein paar Minuten Zeit. Und zu dem Zeitpunkt, so argumentiert er sozusagen, wenn Notstand herrscht, dann ist die Expertokratie legitim. Also die Herrschaft der Experten, die sagen der Politik, was zu tun ist, und da gibt es dann sozusagen auch keinen Platz für thematisierte Unsicherheiten und so weiter. Und jetzt muss man natürlich sehr vorsichtig sein mit dieser Notstandsrhetorik. Also wir kennen das schon aus den 80er Jahren in den Umweltkonflikten, hat es auch schon geheißen, ja damals Ozonschicht, saurer Regen, und dann hieß es, wir brauchen die Ökodiktatur, sonst haben wir verloren. Also das kommt immer wieder mal in so Wellen, und das haben wir jetzt in der Pandemie natürlich auch gehört. Also mehr Diktatur wagen, war zum Beispiel der Aufruf von einem Autor in der Süddeutschen Zeitung. Und ich glaube, Notstandssituationen gibt es tatsächlich, aber wir sind jetzt mittlerweile in einer Situation, wo wir natürlich über langfristige Strategien diskutieren und wo wir dann auch die Gelegenheit haben, sozusagen so Öffentlichkeitsbeteiligungsmaßnahmen anzustoßen. Wie die dann ausschauen, also das Problem liegt natürlich im Detail. Herr Zeilinger, Sie hatten es schon angesprochen, ja, wie ist dann eigentlich wie ist um die Repräsentativität bestellt von diesen Bürgerräten? Klingt natürlich super, aber wer sitzt da drinnen? Wahrscheinlich lauter Lehrer. Also die sind eingelesen und die haben Zeit und die sind motiviert. Also ja, und damit das nicht passiert, gibt es natürlich Maßnahmen, wie man sozusagen mehrstufige Samplingprozesse und so weiter, also so großflächiger, fremdmoderiert, selbstmoderiert und so weiter. Solche Debatten gibt es, und es gibt natürlich positive Bezugspunkte. Also zum Beispiel vor 10 Jahren der dänische Technologierat hat so ein riesiges Beteiligungsexperiment durchgeführt im Vorfeld vom Kopenhagen-Gipfel damals. Der hat in 40 Ländern solche Bürgerräte durchgeführt mit insgesamt 5000 Leuten und in ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr, 150 Veranstaltungen, also riesig, und die wurden dann natürlich synchronisiert und so weiter, und das ist natürlich immer noch nicht repräsentativ, das ist klar, nur man hat schon einen deutlichen Eindruck, wenn man sozusagen den Sukkus dieser Bürgerberatungen zusammenträgt, dann hat man schon einen ziemlich fundierten Einblick, welche Aspekte, welche Probleme treiben denn die Bürgerinnen so um. Und das wurde damals dann im Vorfeld des Kopenhagen-Gipfels auch an die Regierung, an die beteiligten Regierungen sozusagen übermittelt. Und das ist dann natürlich die nächste Krux, das ist dann eine Art Flaschenpost. Man weiß nicht genau, was damit passiert, also welche Resonanz löst es aus in der Politik. Aber es ist dann sozusagen eine Stimme, die ist nach einem transparenten Verfahren zumindest entwickelt, mit dem Anspruch sozusagen den Bias möglichst gering zu halten, in Bezug jetzt auf Gender-Aspekte, normative Aspekte und so weiter. Und das sind wahrscheinlich die einzigen, Geschichten, an die wir dann tatsächlich auch anknüpfen können.
Ja, ich wollte auch nochmal auf diesen Pandemierat zu sprechen kommen, weil das Spannende ist ja tatsächlich, dass es ja scheinbar nie den richtigen Zeitpunkt gibt, oder? Einmal ist es zu wenig Zeit, dass man diesen Beirat bilden könnte, also auch unter Bürgerbeteiligung und so weiter, wo sie tatsächlich die Frage stellt, dann wer wird da teilnehmen unter dieser akuten Situation, wenn die ganze Familie zu Hause strandet, und wer wird dann eher nicht teilnehmen, also Gender Bias ist ja schon angesprochen. Andererseits bei der Klimakrise ist ja wieder anscheinend zu viel Zeit, als dass wir uns jetzt irgendwie zusammensetzen würden und diese dringlichen Fragen zu diskutieren. Also wäre jetzt eigentlich meine Frage, ob man jetzt diesen Zeitpunkt nutzen könnte, um so nachhaltige Strukturen aufzubauen sozusagen und diesen Pandemierat zu installieren. Und sollte der dann für alle möglichen Krisen quasi zuständig sein, oder müsste der dann ja immer wieder unterschiedlich zusammengesetzt sein? Und der Aspekt, der spannend war, finde ich, bei Barbara Breinsacks Vortrag, ist, diese Sozialleistungen und so weiter, die liegen auf einer ganz anderen Ebene. Da geht es ja gar nicht um diese Wissensfragen, also weil dieses Wissen ja oft mit Unsicherheiten und Unwissen einhergeht, und das ist ja eigentlich ein Ort Information Overload war, den wir alle erlebt haben. Und nach einigen Wochen Krise hat man sich ja eher quasi schützen müssen von diesen Informationen. Und diese Sozialleistungen und so weiter, diese Akutmechanismen könnte man aber besser vorbereiten, denke ich mal, weil das ist ja tatsächlich unabhängig von der aktuellen Wissenskrise, in der man sich befindet oder so. Also das wäre jetzt eher die Frage nach Zeitpunkt und Zusammensetzung vielleicht.
Danke, vielleicht, wenn ich noch was dazu, bevor ihr vielleicht antwortet, auch aus dem Chat zusammenfassend ein bisschen, auch die Frage, wie kann das gehen? Ein Pandemierat, ist das nicht zu schwerfällig oder gibt es da Vorbilder, wie auch immer?
Also ich persönlich bin jetzt nicht für einen spezifischen Pandemierat, aus den Gründen, die Astrid Mager sehr gut beschrieben hat. Es gibt ja im Moment rege Debatten um diese Idee der Sortation, also die Idee, dass man nach dem Zufallsprinzip Bürgerinnen und Bürger bestellt, um Formen der kollektiven Willensbildung, der repräsentativen Demokratie zu ergänzen. Also nicht so sehr zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Man sagt, ja, wenn jetzt dieser Bürgerinnenrat Gesetzesinitiativen formuliert, dann würde das gewählte, demokratisch legitimierte Parlament abstimmen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Ideen, wie das zusammenspielen soll. Interessant bei der Sortation finde ich erstens, es ist wirklich so wie bei der Laiengerichtsbarkeit eine Bürgerinnenpflicht, der man aus bestimmten Gründen entgehen kann, aber es ist schwer. Zweitens, Man kennt dieses aus den Studien von der Laiengerichtsbarkeit, dass die Rolle was mit den Menschen macht. Menschen fühlen sich plötzlich sehr verantwortlich, interessieren sich plötzlich für Dinge, für die sie sich vorher nicht interessiert haben. Das heißt, die meisten sagen nicht, okay, das ist jetzt irgendein Mist, den ich machen muss, sondern die verändern sich im Prozess. Und viele der Menschen, die für diese Sortation sind, die sehen das als Hauptargument dafür, dass man nicht nur die demokratischen Entscheidungen besser macht, sondern man macht die Bevölkerung demokratischer. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht als Politologin, weil ich dieses Thema nicht beforsche außerhalb der Wissenschaft. Ich glaube, dass so ein Bürgerinnenrat, ein ständiger Bürgerinnenrat als Ergänzung zu unseren Institutionen repräsentativer Demokratie und als Ergänzung zu den Instrumenten direkter Demokratie sehr gut wäre. Und das würde dann auch das Problem, das du genannt hast, entschärfen, weil wenn dann eine, ich sage jetzt bewusst das Wort Krise, eine Krise kommt, dann wäre dieser Bürgerinnenrat schon da. Und er wäre auch zwar nicht demokratisch legitimiert, aber es wäre nicht das, was auch ich glaube, die Kollegin vorher gesagt hat, dass es dann eine riesengroße, oder du hast es gesagt, das wären dann alles Lehrerinnen und Lehrer, also eine Selection Bias hätten wir dann auch nicht.
Danke. Florian, du wolltest was sagen?
Ja, und zwar die Frage des Pandemierats. Also ich glaube schon, dass sowas eine ganz gute Institution wäre, die man in einer Zeit vor der Pandemie einrichten sollte, aus zwei Gründen. Erstens, man muss da nicht ad hoc, wenn Feuer am Dach ist, nach Experten suchen, die helfen können. Und vielleicht die zustimmen, schnell zustimmen, sind vielleicht gar nicht die am geeignetsten sind. Wenn man das aber vorher etabliert, hat man schon jemanden, auf den man vertrauen kann. Und die andere Geschichte ist natürlich, wie schnell reagiert man auf so eine Gefahr? Der informierte Beobachter hat am 15. Jänner feststellen können, dass da ein Problem vorliegt und dass wir uns vorbereiten müssen. Die Wahrheit ist, Europa hat das Problem ignoriert, bis es in Italien zu einem Aufflammen von Fällen gekommen ist. Und wenn man so einen Expertenrat Pandemierat einsetzt, und wie gesagt, da kann es durchaus Beteiligung von allen möglichen Parteien geben, wenn man sowas einsetzt, die können früh warnen und die könnten vielleicht einen Mechanismus haben, der eine Regierung dazu zwingt, Vorbereitungen zu treffen. Und ich glaube, das wäre schon von Vorteil, dann wird man nicht überrascht. Ich glaube, sowas sollte man andenken, jetzt nicht nur in Österreich, sondern generell. Also ich finde, das ist eine ganz gute Idee.
Ich wollte kurz fragen, vor allem wegen Twitter, weil Herr Kramer, Sie sind ja sehr aktiv dort. Ich habe das persönlich oft vermieden, dorthin zu schauen, weil gewisse Persönlichkeiten aus Amerika dort sehr aktiv sind. Und ich mich immer gefragt habe, wie vertrauenswürdig gewisse Quellen sind. Und ich frage mich auch oft, wie heutzutage, vor allem in Krisen, wie man mit Medien umgehen soll. Und ich würde fragen, was Sie für Tipps haben, weil Sie haben ja viel damit zu tun, wie man als Einzelperson jetzt zu verlässlichen Quellen kommen kann. Oder an Sie alle.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Man muss sich anschauen, wer die Information vermittelt. Was für Qualifikationen hat die Person, welches Hintergrundwissen, welche Erfahrungen in der Forschung und so weiter und so fort. Aber ich sehe das jetzt nicht als Problem mit den sozialen Medien. Ich habe in österreichischen Zeitungen so viel Schwachsinn gelesen von Leuten, die als Experten dargestellt worden sind, dass es, da geht es nicht wirklich nur um soziale Medien, da geht es um Medien im Generellen. Und das Problem ist, dass in solchen Krisensituationen oft Leute relativ laut schreien, dass sie Experten sind, die vielleicht keine Expertise haben oder eine spezielle Agenda haben. Also wie gesagt, ich glaube, das ist schwierig. Man muss sich wirklich anschauen, die Person, die Information verbreitet, wer ist das, was ist der Hintergrund, welche Qualifikationen hat die Person in dem Fachgebiet. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ob das jetzt Twitter ist oder Facebook oder, ich weiß nicht, eine österreichische Tageszeitung. Man sollte, glaube ich, überall den gleichen Maßstab ansetzen.
Ja, ich glaube, da hast du völlig recht, I cannot agree more, und ich glaube, wir alle. Ich bekomme schon Zeichen, dass Barbara auch einen anderen Vortrag hat. Du hast eine PhD-Prüfung, weiß ich, und ich darf Alex bitten, ein paar abschließende Worte zu sagen, um den Kreis zu schließen.
Also jetzt spreche ich ganz kurz als Mitglied des Programmkomitees. Liebe Anwesende, ganz herzlichen Dank erst einmal fürs Kommen, und ich glaube, wir haben eine ganz fruchtbare Diskussion gehabt. Die fruchtbare Diskussion zeigt sich in der Wissenschaft immer dann, wenn man nicht nur Lösungen hat, sondern vor allem viele neue, interessante Fragen. Davon lebt die Wissenschaft, davon haben wir eine ganze Menge. Wie lassen sich normative Aspekte überhaupt diskutieren? Wie lassen sich plebiszitäre Elemente in die Demokratie einbauen? Vor 2 Jahren irrsinnig interessante Tagung übrigens in der ÖRW haben wir gehabt. Also was kann Österreich von der Schweiz lernen? Dazu gibt es auch so ein Booklet, unbedingt lesenswert, wie lässt sich Missinformationen begegnen, Falschinformationen, wie lässt sich dieses Problem der falschen Balance auch im Endeffekt begegnen in den Medien, wie lässt sich, Stichwort Florian Kramer, über die Sachlage aufklären, aber wie lässt sich auch über den Diskurs aufklären, also wie lässt sich darüber aufklären, was Experten nicht wissen, was sie vorläufig noch nicht wissen, wie gesichert die Erkenntnis ist und so weiter, und natürlich auch die Frage von Jörg, wie kommen wir zum Konsens innerhalb der Wissenschaft und dann natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, das ist die absolute Masterfrage. Und das sind Fragen, die wir heute nicht mehr beantworten können und werden, sondern die werden uns zum Glück noch eine Zeit lang begleiten, vielleicht auch in Form der ein oder anderen Akademieveranstaltung. Wäre schön. Mir hat viel Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Silvia, du bist, nein, nichts mehr? Dann beklatschen wir uns, oder?
Ja,
ja, das ist doch fein.